T-minus 15 seconds, and the sound suppression water system has been activated.
Okay.
We have a go for main engine start. Three engines up and ready. 3, 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Discovery. Blazing a trail to scientific discoveries aboard space station.
Houston Discovery, roll program.
Roger, roll Discovery.
This is Mission Control Houston. Space Shuttle Discovery is rolling into a heads-down position, putting it on course for 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit, and eventually the International Space Station. Throttling down to reduce stress on the shuttle as it travels through the area of maximum dynamic pressure. Discovery is already at an altitude of 4.7 miles or 26,500 feet. And traveling.
Discovery, go at throttle up.
Roger, go at throttle up.
Raumport Nummer 204, Kollateral.
Hallo und herzlichen Helikopter, herzlich willkommen zum 204. Komfort, den ich am heutigen Freitag, dem, was haben wir doch gleich? 9. April 2010 aufgenommen habe. Und nachdem ich nicht in jeder Teilfolge ein Motorflugzeug unterbringen konnte, musste ich den Helikopter ins Intro nehmen. Den habe ich bei recht sonnigem Wetter aufgenommen. Jetzt haben wir es übrigens.
It is 12:53.
Jawohl, ja. Und noch überhaupt gar kein Regen, der eigentlich angekündigt war. Egal. So, inhaltlich gibt es heute erstmal im Intro darf ich vorstellen, Shuttle Start STS 131 hat geklappt und hat mir so gut gefallen, dass ich den gleich ins Intro rein nominiert habe. Und für den Titel hatte ich dann das WikiLeaks Video collateralmurder.com mitgenommen und dahin nominiert. Ansonsten gibt es wieder die bekannte Aufteilung, zwei Teile Technik, zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space und was da sonst noch so in die Ecke gehören könnte. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Mafia-Meldungen, mit ganz vielen Tech-Meldungen, dafür nichts vom LHC, aus dem Space natürlich ein Shuttle. Und ansonsten ist da eine riesengroße Fanboy-Ecke, weil es ist eine neue Version des Epone-Betriebssystems angekündigt worden. Kalik, 10 Grad, passing Klausige. Cool, Greetings. Stimmt sogar. Die 10 Grad, die fühlen sich entweder wie 7 Grad an oder wie 9. Nee, wie 8. Das ist das Schlimme an der Hülle hier. Wenn ich mir nicht genau erkennen kann, was da steht. Also die fühlen sich entweder wie 7 oder wie 8 an. Wind macht 15 bis 26 oder 19 km/h aus dem Northwest. Jetzt ist die Sonne gerade hinter einer Wolke verschwunden. Und da bin ich wieder. Mit der mutmaßlich längsten Teilfolge. So. Als wir da hätten. Als wir da nämlich hätten, wenn er dann mal lädt. Wolfram Günstiger. Hätte ich letzte Woche eigentlich schon melden können, weil ich letzte Woche die App schon hatte. Wolfram Alpha, die nicht Suchmaschine, sondern die Mathematikermaschine. Die hatte ja schon eine ganze Weile eine iPhone-App für 50 US-Dollar oder 40 Euro. Und die wollte irgendwie nicht so richtig abheben, weil, bei dem Preis. Ne, offizielle Argumentation, warum die so teuer war, so ein Graphing Calculator, was wir hier ja auch haben, der kostet halt auch so viel. Ist halt nur der Haken, dass bei iPhone die Leute dran gewöhnt sind, dass die Preise dann doch ein wenig sehr viel geringer sind. Und entsprechend ist das Ding halt irgendwie nicht abgehoben. Und irgendwann, vor anderthalb Wochen ungefähr, ist dann den Leuten auch aufgegangen, dass das irgendwie vielleicht doch nicht ganz so der große Hit ist. Und sie haben beschlossen, den Preis mal ganz radikal zu reduzieren, nämlich auf nunmehr 1,59 Euro. Und bei dem Preis habe ich dann nicht mehr lange drüber nachgedacht, sondern mir das Teil einfach mal zugelegt. Weil 1,59 ist für einen Impulskauf in Ordnung, 39,99 nicht. So, Scherz an der ganzen Geschichte ist, es braucht ja eh Internet, um zu funktionieren. Und ich habe schon festgestellt, meine Lieblingsfunktion ist die Funktion Today. Kann man Ihnen mal ein paar Informationen zum aktuellen laufenden Tag rausrücken lassen. So, dann gibt's bei Ars Technica gab es eine Meldung, dass selbst Microsoft immer noch zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht mal mehr angekündigt hat, eine Anwendung, die den Office OpenXML Standard unterstützen würde, den Microsoft ja damals auf dem Fast-Track-Verfahren bekommen hat, weil es gäbe da ja bereits eine Anwendung, die den hätte. Na, turns out, nein, haben sie nicht und sie haben auch bis heute noch nichts angekündigt. Und it is now abundantly clear that Fast-Track approval of OOXML was a mistake. By giving Microsoft the approval first, with the intention of correcting the problems in the standard later, ISO eliminated the incentive for Microsoft to take conformance seriously. Na, also der Scherz an der ganzen Sache ist, die hatten halt noch irgendwie Dinge geändert, weil der Standard, so wie er ursprünglich vorgeschlagen war, war im Wesentlichen, ja, wir unterstützen runter bis Word 1.0. So irgendwelche Features, die sowieso kein Schwein jemals benutzen wird, aber die haben wir in diesem Standard drin. Und deswegen gab es dann die Strict-Version des Standards, die dann halt nicht mehr jeden Scheiß bis runter zu sonst wohin unterstützt. Und die Transitional-Variante, so frei nach dem Motto, naja, also für eine Weile kurzfristig dürft ihr noch Features mit drin haben, die eigentlich kein Schwein haben will. Und stellt sich raus, dass also selbst Office 10 oder Office 2010 noch immer nicht die strikte Variante unterstützt. Und ja, ganz offensichtlich hat Microsoft da auch kein gesteigertes Interesse dran, noch irgendwie den Standard richtig zu unterstützen, sondern er lässt sich da mal so ganz entspannt Zeit. Habe ich mir letzten Freitag von Ars Technica geklaut. Dann am Mittwoch gab es dann die Meldung, ein Microsoft Mouthpiece hat dann rumgejammert, der Standard, der wäre so spät festgelegt worden, dass man für Office 10 leider nicht mehr reagieren konnte. Ja, wie lange ist das her? 3 Jahre? Kann mir mal keiner erzählen, dass die da schon seit 5 Jahren am Dateiformat arbeiten. Mal ganz davon abgesehen, dass das Dateiformat, was ich zumindest gesehen habe, der Vogel, wenn es denn mal einer war, ist definitiv tot, dass sie an dem Dateiformat dann ne, so frei nach dem Motto sieht aus wie Memory Dump in XML-Form eingekippt. Na supi. Lass das XML weg, dann ist es das bisherige Word-Format oder was? Und jedenfalls hat also das Microsoft-Mundstück da rumgejammert. So von wegen, der wäre ja so spät festgelegt worden. Und ja, also den strikten Standard, den würde man dann ja mit der nächsten Version unterstützen wollen. Und da fragt man sich so irgendwie, die nächste Version, wann kommt die denn? In 2 Jahren? Nö, die nächste Version kommt dann 2015. Oder heißt Office 15. Na, wofür haben die doch gleich nochmal die Fast-Track-Genehmigung gekriegt? War Fast-Track nicht so frei nach dem Motto, da gibt's bereits eine Anwendung, die den Standard unterstützt. Alles, was sie jetzt noch irgendwie in Office 10 nachrüsten, ist eine Funktion, die dann auch strikte Dokumente lesen können soll. Wo sich mir spontan die Frage aufdrängt, was wetten wir drauf, dass das an entscheidenden Stellen nicht funktionieren wird? Na, also, ja. So, dann gab es ein iTunes-Problem. Weil bei einigen Windows-Anwendern die aktuelle iTunes-Version für kleinere Probleme sorgen soll. In mehreren Internetsforen melden sich Benutzer zu Worte, die seit dem UP-Data auf iTunes 9.1 Probleme beim Synchronisieren der Kalenderdaten zwischen Ausspuck und ihrem iPhone haben. Bei einigen funktioniert die Synchronisation offenbar gar nicht. Andere beschreiben, dass Termine nun doppelt oder um Stunden oder Tage verschoben seien. Eine offizielle Lösung gibt es da wohl nicht. Einige iPhone-Besitzer berichten indes, dass die Synchronisation nach einem Downgrade von iTunes auf die vorherige Version wieder problemlos liefe. Zu mir dann nur einfällt, ja, it's Windows. Mit Windows hatte iTunes schon länger so leichte Schwierigkeiten. Ich kann mich noch erinnern an die seligen Zeiten, als ich auch noch ein Nintendo benutzt habe. Ist jetzt allerdings auch schon Jahre her, wo der Trick der war, wenn man dann einen Touch-iPod synchronisierte, sich der Touch-iPod seine Uhrzeit von iTunes abholte, Und wenn man dann den Trick gemacht hatte, dass man den Rechner halt nicht ausschaltet, sondern regelmäßig in den Tiefschlaf versetzt und dann wieder reaktiviert, dann stimmte die Uhrzeit, die iTunes dann dem Touch-iPod in die Hand gedrückt hat, so überhaupt gar nicht. Weder Uhrzeit noch Datum. Wo dann die Lösung darin bestand, wenn man das Ding schlafen schickt, doch iTunes einfach nicht laufen zu haben. Dann hat es irgendwie funktioniert. Keine Ahnung, wieso und weshalb. Da habe ich dann auch nicht intensiver weitergeforscht, sondern gesagt, ja mal, it's Windows. Und seit ich einen Mac habe, habe ich das Problem nicht mehr. Und genauso jetzt hier, also Outlook-Synchronisation trifft mich irgendwie nur äußerst begrenzt, nämlich gar nicht. Ich habe kein Outlook und ich bin auch nicht bereit, Outlook zu benutzen. Gab es jedenfalls letzten Freitag die Meldung. Am Samstag hat dann ein US-Bundesgericht die von Microsoft beantragte Wiederaufnahme des Patentstreits mit dem kleinen kanadischen Unternehmen I4i abgelehnt. Damit dürfte dann laut Heise auch der letzte Versuch gescheitert sein, die Niederlage in dem Rechtsstreit um Custom XML abzuwenden. Das war die Patentstreitgeschichte, wo eben diese kleine knuffige Firma da ein Patent hält, was Microsoft dann wohl gebrochen hat mit Office 2007 und wohl auch mit Office 2010 möglicherweise. Und ja, das durften sie dann halt erstmal nicht verkaufen. Und well, turns out, das Gericht ist nicht bereit, Microsoft da noch irgendwie entgegenzukommen. Das, keine Ahnung, ob es da jetzt noch eine nächste Instanz gibt, aber auf jeden Fall hat da wohl Microsoft sich mit Schwung in die Nesseln gesetzt. Und ganz offensichtlich hat die Firma I4i nichts irgendwie im Angebot, wo Microsoft mit seinem riesigen Patentportfolio gegentreten könnte, so dass die da nicht mal mehr irgendwie juristisch gegentreten können, sondern, die kleine Firma hat der großen Firma das Fundament weggepisst. Gniehihi. Gab es am Samstag die Meldung. Oder habe ich mir am Samstag hier reingepackt. So, Fanboy-News. iPhone-OS-Fundstücke. Beim Stochern im Dateisystem eines frischen iPad mit iPhone-OS 3.2 stieß irgendwer beim Boy Genius Report anmeldenderweise auf eine Reihe von zukünftigen iPhone-OS-Geräten, die Apple natürlich irgendwie noch nicht angekündigt hat. Und ist auch einigermaßen logisch, dass Apple da tatsächlich weiter an neuen Geräten arbeitet. Überraschung, Überraschung. Als wir da hätten. Bisher vorhanden iPhone 1,1, die erste Generation iPhone, auch bekannt als Classic, iPhone 1,2, das 3G, welches sich gerade in meinen Händen befindet, iPhone 2,1, auch bekannt als 3GS, iPod 1,1 ist iPod Touch erste Generation, der sich jetzt im Rucksack versteckt, weil er so besonders wasserfest ist, aber heute nicht eingesetzt werden muss, iPod 2,1, die zweite Generation, das ist die, die hier gleich sagen darf, dass es um 12 ist, iPod 2,2, der 8 GB iPod Touch LED 2009 und iPod 3,1, 32 und 64 GB iPod Touch Generation 3, iPod 1,1, auch bekannt als iPad, der jetzt glaube ich auch iPad 1,1 heißt. So, und in iPhone OS 3,2, 3.2 stecken dann auch noch ein iPhone 3,1, 3,2 und 3,3, also drei verschiedene Versionen der nächsten Generation iPhone. Was dann schon irgendwie die Frage aufwirft, könnte es glatt sein, dass da vielleicht doch irgendwie CDMA-Quatsch mit dabei sein könnte? Weil bisher war es nicht so, dass die verschiedenen Speichergrößen eigene Versionsidentifier hatten, sondern die waren halt alle derselbe Identifier, weil es dieselbe Hardware ist mit halt unterschiedlicher Anzahl oder mit unterschiedlicher Größe an Speicherchip, die da auf dem Board verbaut wird. Außerdem tauchen auf ein iPod 4,1 und ein iPod 2,1. Beim iPod 4,1 könnte es sich um die nächste Generation iPod Touch handeln, die dann irgendwie im September erwartet werden darf, die dann vielleicht eine Kamera kriegt, dann, wenn ich sie nicht mehr so dringend brauche. Und iPod 2,1 könnte die nächste Generation iPad sein. Wo jetzt auch schon irgendwie Gerüchte rauskamen von wegen, ja, Apple würde bestimmt an einer kleineren Version arbeiten. Das iPhone Nano ist wie lange in der Gerüchteküche gewesen und noch nirgendwo gesehen worden? Ich glaube, die wollen da irgendwas da hinten runterlassen. Zumindest klappt da die Ladekappe. Gehen wir weiter hoch. Ja, iPhone 3,1 ist wohl bereits im Testlauf und dürfte die anstehende vierte iPhone-Generation sein, die nach diesen Spuren interessanterweise noch zwei zusätzliche Modelle kriegen könnte. In welche Richtung die dann gehen, das lässt sich da irgendwie erstmal nicht erkennen, weil das sind halt nur Device-IDs. Ach, dann willst du da nur drauf machen. Sag das doch. Also es könnte da auch sein, dass da irgendwie eine CDMA-Version mit bei sein könnte, die dann allerdings eben nicht weltweit verkauft wird, weil CDMA-Versionen interessieren irgendwie außerhalb von USA niemanden. Ja, und selbst in USA finde ich die Leute einfach immer nur noch putzig. Aber ja, habe ich vom FSCK-Log am Samstag geklaut. Am Montag habe ich mir dann hier reingekloppt, gab es die Ankündigung eines Apple-Events. Und zwar für gestern, für Donnerstag. Nämlich iPhone OS 4. Ja, nachdem ich das Event selber auch noch dabei habe, brauche ich hier nicht weiter erwähnen, was da so abkommt. Da gab es Späßmeldungen. Soyuz TMA 18 ist angekommen am 4. April. Was immer der 4. April jetzt für ein Datum war. Montag, glaube ich. Irgendwie so. Auf jeden Fall, der Crew-Transporter Soyuz TMA 18 hat um 7.24 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit die ISS erreicht und zwar vollautomatisch. Da musste nicht jemand per Handarbeit eingreifen, sondern die Automatik hat funktioniert. Die Russen haben funktionierende Automatik. Also, ja. So, was dann auch passiert ist, hat sich ja im Intro schon versteckt. Ein Shuttle-Start, STS 131, der vorletzte Flug von Discovery, ist am Montag um 12.21 Uhr und 24,9 Sekunden. Ich habe die 25 vom originalen Countdown einfach mal stehen lassen. Bei den Sekunden war ich mir nicht ganz sicher, aber irgendwo, ich glaube NASA-Spaceflight.com, gab es die Angaben mit Millisekundengenauigkeit. Also ist jedenfalls abgehoben. Mit MPLM Leonardo, dem Multipurpose Logistics Module, was jetzt auch schon an der ISS dran klebt und da wird jetzt jede Menge Zeug von A nach B transportiert. Dann gab es ein Problem, was die Mission dann doch ganz gründlich verhindert oder behindert, was aber kein riesengroßes Problem ist, weil die Mission kann man trotzdem machen. Aber die Hochgeschwindigkeitsantenne, die KU-Bandantenne, funktioniert nicht. Normalerweise läuft über die Hochgeschwindigkeitsantenne so ungefähr alles, was wir an Videos und Bildern und sonst wie was zu sehen kriegen. Und Shuttle alleine funktioniert jetzt das Ding irgendwie nicht. Gab es wohl schon mal irgendwie vor einigen zig Missionen, vor Ewigkeiten und keiner weiß so genau, was es denn jetzt sein könnte. Wahrscheinlich ist irgendwo einfach ein Hardwareausfall. Irgendwas, was hardwareseitig gewechselt werden wollen würde, was aber nicht geht im Orbit. Und der Haken daran ist jetzt also, dass die Schutzkachelinspektion, die am zweiten Flugtag bzw. am ersten Tag im Orbit halt stattfand, die haben sie dann erstmal aufgezeichnet und haben dann das gesamte aufgezeichnete Material in die ISS rübergetragen, da in irgendwelche Abspielgeräte reingeschmissen und dann über die KU-Bandantenne von der ISS runtergeschickt. Das führt jetzt wahrscheinlich dazu, dass erstens die Mission einen Tag länger läuft als nach dem eigentlichen Zeitplan vorgesehen. Diese Verlängerung um einen Tag ist allerdings schon in der Mission mit vorhanden gewesen als Option, dass sie diese Option nutzen und dass sie die Final Inspection eigentlich am letzten Flugtag direkt noch an der ISS machen, weil sie halt das Bildmaterial sonst nur äußerst lahmarschig runterkriegen. Also das größte Problem für die Bodencrew war auch, dass üblicherweise da so ein Execute-Package einmal pro Tag geschnürt wird und dann auf einen Rechner da hochgeschickt wird und dann vielleicht sogar noch irgendwie in Papierform hinten rausfällt. Das geht allerdings auch über das KU-Band und deswegen hatten sie dann irgendwie meditiert, wie sie das denn da hochkriegen. Also die Brieftaube hat leider verloren, sondern irgendwie so per Aussprache, per Funk. Und nachdem sie dann am Mittwoch da oben angelegt haben an der ISS, konnten sie das Zeug dann wenigstens ab dann wieder über die ISS-Breitbandanbindung hochschaffen. Ist alles nicht ganz so hübsch gelaufen, wie wir es uns eigentlich gewünscht hatten, aber behindert die Mission halt nicht ernsthaft, sondern ist halt nur ein kleineres Problem. So, was auch schon passiert, jetzt, während ich das hier aufnehme, müsste der erste EVA noch laufen. Da geht es darum, dass irgendwie Stickstofftank ausgetauscht wird, nämlich der zweite, der da irgendwo existiert. Der erste ist gerade relativ kürzlich gewechselt worden bei einer anderen Shuttle-Mission. Jetzt der zweite dran. Und das ist irgendwie arg aufwendig, weil sie mit den Roboterarmen halt nicht vom Shuttle, von der Payload B, vom Shuttle bis ganz da hinten, wo das Ding hingehört, greifen können, sondern da brauchen sie irgendwie mehrere Anläufe mit hin und her reichen und was weiß ich nicht noch alles. So, NASA kauft danach. Die hat nämlich einen Vertrag mit der russischen Raumfahrtagentur unterzeichnet, Da geht es um Flüge für das Jahr 2013 und noch ein bisschen raus, nämlich 6 Plätze mit Ausbildung und Notfalltraining und so weiter und ein bisschen Handgepäck. Na, weil 2013 haben wir ja kein Shuttle. Wir haben ja schon nächstes Jahr kein Shuttle mehr. Und jede Person, die Amerikaner da hochschaffen wollen, muss halt einen Platz gebucht bekommen. So, dann gibt es eine Atommeldung. Kanzler Schweig, das Bundeskanzleramt, will nämlich dem Asse-Untersuchungsausschuss des Niedersächsischen Landtags gar nicht alle seine Akten über das Atommülllager Asse zur Verfügung stellen. Weil irgendwie wollen die nicht oder sie hätten halt nichts. Was alles so ein bisschen komisch ist, so frei nach dem Motto, naja, die Akten, die sie haben, die fangen dann an, als in der Asse nichts mehr eingelagert werden sollte. Da kann mir ja keiner erzählen, dass das Kanzleramt da keine Akten hat. Also, das glaube ich nicht. Na, also das, die Bundesregierung verarscht gerade ein Landesparlament. Das macht die Bundesregierung aber nicht besonders überzeugend. So, selber Mieb. Habe ich mir am Dienstag reingeklappt. Dann gibt's Mafia-Meldungen. Michael Geist, der hat nämlich anlässlich einer Anhörung der Liberalen am Dienstag im Europaparlament der Behauptung widersprochen, das geplante Anti-Counterfeiting Trade Agreement bringe doch gar keine Veränderungen für die nationalen Gesetze der Verhandlungspartner. Kanada würde zum Beispiel regelrecht in die Zange genommen, um Anpassungen und zu Anpassungen seiner Urheberrechtsgesetze an US- und EU-Standards gedrängt, und zwar durch die ACTA-Verhandlungen und durch die Verhandlungen um ein europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen. Na, also so die ständigen Lügenmärchen von wegen ACTA wäre so harmlos, den widerspricht Michael Geist einfach mal hochöffentlich. Und ja, da hat er recht. Na, also alles, was mir bisher an Material begegnet ist, deutet darauf hin, der Mann hat einfach schlicht und ergreifend recht. Punkt. Der lehrt übrigens an der Uni Ottawa und ist derzeit Hauptkronzeuge gegen ACTA. Und der erläutert, dass eben nicht alle ACTA-Verhandlungspartner Internetzugangssperren im Stil des französischen Three-Strikes-Konzepts installiert hätten. Genau genommen gibt es außer in Frankreich noch kein Land, wo die jetzt Gesetz wären. Hust, hust. Großbritannien zählt noch nicht. Erst demnächst. Also die ständigen Märchen von wegen, das wäre alles so harmlos, denen widerspricht er einfach mal hochöffentlich. Und das finde ich gut, dass er das tut. Weil irgendwer muss doch die Pfeifen mal beim Lügen ertappen. Dann gab es auch nochmal den Luc Devine, den Chefunterhändler der EU-Kommission, der nachweislich rumgelogen hat, weil da haben die irgendwie, wie war das, eine Fassung in Richtung EU-Parlament geschmissen, die nicht mit den Fassungen übereinstimmt, die über andere Quellen in die Öffentlichkeit geflutscht sind, von ACTA. Oder anders ausgedrückt, die EU-Kommission belügt das EU-Parlament. Na, langsam wird's echt ernsthaft unangenehm, undemokratisch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das EU-Parlament irgendwann einfach mal die Trotzhaltung des Nein auf gar keinen Fall entwickelt. Und auch das wäre ja eher gut. Na, aber hey, nachdem ich hier allerdings noch jede Menge Meldungen habe, ignoriere ich die Tatsache, dass da was ist. So, am Mittwoch Mittwoch früh gab es die Meldung bei Heise zuerst. Der Digital Economy Bill ist durch das fast leere Unterhaus geprügelt worden. Jetzt muss das formal das Oberhaus noch nicken, aber die Gefahr, dass die nicht nicken, ist eher gering. Da waren irgendwie 200 irgendwas in 80 von 600 irgendwas Abgeordneten nur anwesend. Also im Wesentlichen 180 Abgeordnete, eine deutliche Minderheit des Unterhauses, haben beschlossen, dass der Digital Economy Bill kommen soll. Digital Economy Bill ist berühmt für so Scheiße wie Three-Strikes-Anlage. Ja, ich weiß, mit Internetabschaltung ist noch nicht drin, aber das kann der Dingensminister dann selber reinwerfen. Und Internetzensur von Seiten, die eventuell, möglicherweise, vielleicht sogar bei Raubmordkopieren helfen könnten. Und andere schöne Dinge. In dem Dunstkreis ist mir eben bei Boing Boing noch über den Weg gelaufen irgendwie ein Bildchen, was wohl einen eingescannten Brief zeigt, wo der Minister für Digitales Großbritannien irgendwie wem geschrieben hatte, und der hat dann gesagt, also eine Intellectual Property Adresse, eine IP-Adresse. Ja, nee, klar, der Herr Minister hat keine Ahnung, was das Internetprotokoll ist. Das Internetprotokoll ist nämlich eine Intellectual Property-Geschichte. Nur für den Fall, dass wir es alle noch nicht wussten. Na, dazu fällt mir dann so spontan nur Beleidigendes ein. Ich weiß nicht, ob ich einen britischen Minister einfach so beleidigen darf. Andererseits, warum eigentlich nicht? Hat er irgendwie seine Kompetenz... hat er überhaupt Kompetenz? Kompetenz? Weil es sieht danach aus, als hätte er keine. Na, also, das ist ein Bullshit, was der da von sich gibt, ne? Intellectual Property Adresse. Mhm. Was soll das sein, so eine Intellectual Property Adresse? Würde mich mal interessieren. Was für Adressen hat eigentlich geistige Umnachtung? Hirn? Nee, kann ja nicht sein, ist ja Umnachtung. Also, ja. So, dann hat, habe ich bei Ars Technica gefunden, IBM droht mit einem Patenthammer gegen Turbo Hercules, eine Firma, die Services für den Open-Source-Emulator vertreibt, mit dem man Großrechner emulieren kann. Alte und neue Großrechner, da kann man auch irgendwie einen halbwegs aktuellen Großrechner mitspielen. Und Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass IBM 2005 mal versprochen hat, bei 500 Patenten nicht gegen Open-Source Macher vorgehen zu wollen. Und mit den Patenten, mit denen sie jetzt fuchteln, da ist auch mindestens eins von den 500 dabei. Sagt IBM, das sei aber alles ganz anders gemeint gewesen damals. Dummerweise steht in dem Schrieb von damals das so nicht drinne, wie IBM jetzt meint, dass es gemeint gewesen hätte sein sollen. Oder anders ausgedrückt, IBM wedelt jetzt mit Patenthammern in Richtung Open Source Software und macht sich damit gerade selber unglaubwürdig. Na, das ständige Geschwalle von, wir wären doch für Open Source. Well, turns out, nur so lange, wie niemand es wagt, irgendwie in euer Geschäftsmodell einzudringen und kostenlos Software produziert, mit der man ein großes Stück Hardware simulieren kann. Nicht besonders schnell übrigens. Na, also so ein simulierter Großrechner, der ist eher lahmarschig. Habe ich gehört. Hust. Habe ich mich am Dienstag reingeklappt. So, auch das anders gemeint. Das gab es am Mittwoch. So, von Dienstag gab es dann, habe ich erstmal auch wieder bei Ars Technica gefunden, eine Meldung, ein Berufungsgericht in USA hat geurteilt, dass die Federal Communications Commission, also die Kommunikationsaufsicht, das was unsere Bundesnetzagentur hier ist, 2007 mit ihrem Urteil gegen Comcast nicht tätig hätte werden dürfen, weil Comcast ist hingegangen und hat BitTorrent wegzensiert, weggeblockt. Und da hat die FCC gesagt, das dürft ihr nicht. Und da hat jetzt ein Berufungsgericht gesagt, die FCC hätte das denen nicht sagen dürfen. Die FCC hatte keine Macht. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, ob dann in USA überhaupt noch irgendwer was für Netzneutralität tun darf. Weil wenn die FCC das nicht darf, wer denn dann? Na, also so ein bisschen komisch ist das schon. Auf jeden Fall sagt jetzt auch die FCC, also da haben sie jetzt irgendwie Bedenken, dass dann die gesamte Internet-Regulierung komplett in die Tonne getreten werden können müsste. So, und dann bin ich schon beim Apple-Event von gestern. Als wir da hätten, also erstmal gab es irgendwie heiße Luft zum Thema, wie toll das iPad wäre und wie viele doch verkauft worden wären, 450.000 bisher. Wozu mir nur einfällt, ja, das finde ich alles nicht so richtig spannend und das ganze Selbstlob von wegen, wie toll das iPad doch sei und tralali, das finde ich auch erst dann spannend, wenn ich so ein Ding selber in meinen schmutzigen Fingern halten kann und mich selber dann vor Freude beurinieren kann, solange ich das nicht tun konnte. Interessiert es mich nur sehr begrenzt. Habe ich da auch gesagt, ja, weckt mich doch wieder mal jemand, wenn es da mal wieder was Interessantes gibt. Mich hat normalerweise niemand geweckt. Aber ja, jedenfalls ging es dann weiter mit iPhone OS 4.0, beziehungsweise iPhone OS Version 4. Das wurde dann vorgestellt. Das erste große Feature, was da kommt, nennt sich Multitasking und ist not quite what I expected, weil sie haben nämlich Multitasking nicht in dem Sinne eingeführt, wie man es eigentlich vermutet hätte, dass einfach schlicht und ergreifend mehrere Anwendungen wirklich physisch gleichzeitig, oder was ist physisch, also mehrere Anwendungen auch wirklich komplett gleichzeitig laufen dürfen, sondern es gibt nur 7 APIs, so rum, die man da nutzen kann und die dann nicht dazu führen, dass die Anwendung beendet wird, wenn man sie denn scheinbar beendet. Außerdem 2-mal Home-Taste drücken startet irgendwie eine Übersicht. 7 Funktionen gibt's, als da wären Audio-Streaming, Voice-over-IP, Location im Hintergrund, Push-Notifications und lokale Push-Notifications, Task-Completion, was immer das sein mag, und App-Switching, Fast-App-Switching. So, Task-Completion habe ich so verstanden, so frei nach dem Motto, ja, wenn man dann irgendwas ins Internet hochlädt, dass die Anwendung dann sagen kann, okay, lass mich doch bitte noch das hier fertig machen und wenn ich damit fertig bin, kannst du mich aus dem Speicher putzen. Und was Fast-App-Switching ist, habe ich irgendwie noch nicht verstanden. Ich hoffe drauf, dass in dem Video, was jetzt zu Hause schon auf der Platte liegen müsste, das irgendwie etwas genauer erklärt ist. Weil ich habe es halt schlicht und ergreifend nicht verstanden. So, dann Location, gibt es da Neuigkeiten, neuen Indikator in der Titelzeile. So frei nach dem Motto, ja, da gibt es gerade eine Anwendung, die deinen Ort haben will. Und es gibt eine neue Einstellung, dass man nämlich je Anwendung ein- und ausschalten kann, ob diese Anwendung denn jetzt eigentlich gerade meine Location auslesen darf. Aber bisher ist es so, dass nur zweimal gefragt wird, wenn man die Anwendung das erste Mal startet, möchtest du, dass diese Anwendung deinen Ort verwenden darf? Und wenn man zweimal Ja gesagt hat, dann kommt die Frage nicht mehr wieder. Ab da darf die Anwendung dann unbegrenzt und auch vor allen Dingen unabschaltbar die Location auslesen, ermitteln. So, dann Push gibt's mit On-Device. Keine Ahnung, wozu das dann gut ist, aber auf jeden Fall kann man dann wohl irgendwie auch als Anwendung, ohne dann einen Server zu benötigen, Meldungen auf den Bildschirm ploppen lassen. Der Hund guckt so ein bisschen komisch. Also. Scheiße, ist der schnell. Also Push gibt es dann auch On-Device, das ist so eine eigene Funktion. Dann gibt es zur besseren Organisation der Applikationen auf dem Gerät selber. Bisher ist ja so, man hat irgendwie 11 Bildschirme Platz. Auf jedem Bildschirm passen, da muss ich jetzt doch gleich mal nachgucken, 4x4 plus unten der Dock, also 8. Nee, 4x4 ist 16. Ich kann nicht rechnen. auf jeden Bildschirm passen irgendwie 16 Icons und dann ist voll. Und hat er jetzt eigentlich, war der brav? Ich hoffe doch, dass er brav war. Ja, war er. Und jetzt gibt es da eine neue Funktion, Folders. Da kann man dann irgendwie mehrere Anwendungen aufeinander schieben und die werden dann nicht irgendwie, verdrängen sich dann irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie man dann Anwendungen verschiebt, aber ja. Oh, sondern die werden dann irgendwie zu einem Ordnerchen und da kann man dann irgendwie Handvoll Anwendungen zusammen in ein Icon reinpurzeln lassen. Und keine Ahnung, ob das irgendwie gut ist oder nicht. Auf jeden Fall letztes einem mehr Platz auf dem Homescreen. Mehr Platz für Anwendungen. Dann gibt es Bilder, kann man jetzt setzen als Homescreen und Lockscreen. Und wenn man die als Homescreen setzt, dann bleiben die tatsächlich im Hintergrund des Homescreens. Das heißt, da sollte man dann aufpassen, dass man kein gar so grelles Bildchen nimmt, weil sonst findet man die Anwendungen nicht mehr, die da im Vordergrund versteckt sind. Also das Beispiel, was sie da hatten, war irgendwie so Bildchen, wo man irgendwie Wassertropfen auf einer Oberfläche sehen konnte, was sie da die ganze Zeit im Hintergrund versteckt haben. Soll aber angeblich in der Beta-Version auch noch nicht so richtig dolle funktionieren. Dann haben sie sich an Mail rangemacht und haben da Dinge reingebaut, wie zum Beispiel eine Unified Mailbox, Unified Inbox. Das hatte Stief ja relativ kürzlich erst in einer Mail, die irgendjemand ihm geschickt hatte, dann zurückgeantwortet, so von wegen, ja, iPhone ist ja ganz toll, aber kommt irgendwann mal Unified Mailbox? Antwort von Stief, yes. Nämlich in iPhone OS 4.0. Außerdem soll man dann irgendwie mehrere Exchange-Server abkönnen, organized by thread, Anhänge in Apps öffnen, alles so Zeug, wo man sich fragt, warum konnten sie das eigentlich bisher nicht, aber okay. Dann iBooks, kommt dann auch fürs iPhone, die Anwendung bekannt und berühmt vom iPad, wozu ich mir einfach nur hingeschrieben habe, wetten, dass es das Ding auch erstmal wieder nur auf absehbare Zeit in den USA geben wird und nicht hier. Ist übrigens windig. Das Windrad da hinten dreht auch ganz heftig. Ja. Auf jeden Fall die Leseanwendung von Apple. Dann gibt es Enterprise-Features, die nichts mit dem Raumschiff oder dem Space Shuttle-Vorläufer zu tun haben. Wie verschlüsselte E-Mails, Mobile Device Management, whatever that may be, drahtlose App-Verteilung und Sixchange 2010 Support. Blub. Dann kommen da noch Spiele. Für Spiele machen sie ein Social Network. Wozu mir dann nur einfällt, gibt's schon. Aber okay, sie bauen da irgendwas ins Betriebssystem ein. Toll. Und dann gibt's noch ein Ding, nämlich iAd. Das war vorher schon gerüchtet worden, dass sie irgendwie eine ganz tolle neue Werbeplattform machen wollen würden, weil die haben sich ja auch irgendwie einen Werbedienstleister gekrallt. Einverleibt und jetzt machen sie also irgendwie selber da Werbung und bauen das irgendwie ins Betriebssystem ein und das soll ganz doll emotional und mit ganz doll viel Interaktivität sein und großartig und das will jeder haben. Blub. Nämlich irgendwie für kostenlose Anwendungen gibt's doch alles irgendwie schon, soll ganz toll emotional und interaktiv sein. 60% der Einnahmen kriegt dann der Entwickler. Blub fällt mir dazu spontan ein. Also da ist jetzt irgendwie auch nichts drin, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt nur irgendwie ganz unbedingt dringend sofort haben. Im Gegensatz zu iPhone 3.0. Ach so, da gab es noch eine Meldung, für welche Geräte es denn dann kommt. Also es kommt im Sommer für die iPhones und Touch-iPods, allerdings feature-beschränkt fürs iPhone 3G und den Touch 2. Was effektiv heißt, das Classic-iPhone wird es wahrscheinlich gar nicht mehr bekommen. Das Classic-iPhone wird also auf 3.1.3 wahrscheinlich stehen bleiben. Und der erste Generation Touch-iPod wird wahrscheinlich auch auf 3.1.3 stehen bleiben. Na, also die haben dann beide irgendwie Ende Gelände. Dann gab es auch noch irgendwie ganz tolle bunte Funktionen, die sie da nur an die Wand geworfen haben. Irgendwie was wie verschachtelte Playlisten. Finde ich, klingt ja erstmal ganz spannend. Und Playlisten irgendwie on the fly editieren und was nicht alles Schönes. Wenn ich mir das nicht gerade einbilde, oder war es nur Create-Playlist? Auf jeden Fall irgendwie so Zeug. Ich hoffe mal drauf, dass sie in Sachen Playlist-Reihenfolge dann vielleicht ihren Arsch auch mal wieder aus dem Sitz hochkriegen. Weil das ist jetzt hier so ein Standing-Bug auf dem iPhone, dass die smarter Playlist halt ihre Reihenfolge nicht von iTunes kriegt, sondern von irgendwas anderem. Nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr damit leben könnte. Inzwischen gewöhne ich mich dran, dass ich die Reihenfolge eben nicht weiß. Bloß gerade an so einem langen Wochenende wie dem letzten kann ich halt auch nicht beeinflussen, dass ich vielleicht irgendwie erstmal die ganz alten Sachen hören will, die da jetzt schon seit Tagen rumliegen, und habe mir dafür extra eigene Playlisten geschnitzt, um überhaupt an die ranzukommen. Aber ja. Fürs iPad kommt das iPhone OS 4 dann irgendwann im Herbst. Und schrub dann Gruber auch so, das läge dann wohl daran, dass das iPad-Team einfach im Cone of Silence verschwunden war. Und das iPhone OS-Team in einem anderen Cone of Silence rumsaß. Und die deswegen voneinander erst dann erfahren haben, also die iPhone OS-Leute haben von iPad erst erfahren, als das iPad öffentlich verkündet wurde. Und die iPad-Leute haben von iPhone OS 4.0 erst gestern öffentlich erfahren. Wahrscheinlich. Also klingt mir zumindest nicht unlogisch. Dann gab es auch noch in der Q&A, die bei GDGT auch noch mitgeschrieben wurde im Live-Blog, so frei nach dem Motto, ob denn auch irgendwie unsignierte Apps kommen würden, sagt Steve, ne, es gäbe da irgendwie einen Porn-Store auf Android und das würde er nicht haben wollen. Also nein. Und ja, weitere spannende Fragen gab es da irgendwie nicht. Ach so, irgendwann später im April soll das iPad auf den Markt kommen. Weil sie haben da wohl irgendwie das Problem, dass sie jetzt gerade in den USA so viele raushauen, wie sie produzieren. Aber later in April wäre weiterhin gesetzt. Was dann nicht late April ist. Ich habe ja immer noch so die dumpfe Hoffnung, dass sie ihre Finger vom 30. weglassen. Der 30. ist nämlich eigentlich reserviert. Ansonsten gab es jetzt auch schon irgendwo die Vermutung, so frei nach dem Motto, wenn sie wie in den USA an einem Samstag rauskommen wollen, bleibt ihnen eigentlich fast nur der 24. Dazu fällt mir ein, ich habe für den 24. sonst nichts Großes vor. Und ich brauche von zu Hause eine halbe Stunde bis zum Apple Store. Das ließe sich einrichten. Da ließe sich auch einrichten, dass ich so gegen 9.30 Uhr da sein könnte, wenn nämlich das AEZ aufmacht. Also ja. Jedenfalls also iPhone OS 4 kommt dann nicht mehr fürs Classic und nur begrenzt fürs 3G-iPhone, was mich dann hoffentlich nicht gar so schlimm stören würde, weil erstens sind da irgendwie keine Features drin, die ich ganz besonders dringend bräuchte, und zweitens ist ja Mitte des Jahres, im Sommer, laufen ja die 2 Jahre aus, die hier mein iPhone-Vertrag alt ist, was dann im Wesentlichen nämlich heißt, dass ich dann als Vertragsverlängerungsgerät ein neues iPhone bekommen können müsste. Ein HD-iPhone eventuell. Ja, also auf jeden Fall warten wir einfach mal ab. Mit dem Multitasking hatte Gruber auf jeden Fall schon mal recht, ob er mit der größeren Bildschirmauflösung recht hatte, die ich ja letzte Woche von ihm geklaut und gemeldet hatte. Weiß ich noch nicht, weil das iPhone ist natürlich nicht angekündigt im Moment. Was aber auch nicht überraschend ist, weil Apple in den letzten 2 Jahren niemals bei der Ankündigung einer neuen iPhone-Version, einer iPhone OS-Version, schon das Gerät angekündigt hätte. Das haben sie noch niemals gemacht. Von daher, warum hätten sie das jetzt ändern sollen? Was auch ganz interessant ist, die Tatsache, dass sie jetzt bis April gewartet haben, bis sie das neue iPhone OS angekündigt haben, um dann allerdings gleich bei der erstbesten Gelegenheit, so mitten in der Woche, die Ankündigung rauszukloppen. Das riecht heftig danach, dass sie eigentlich auf der Ankündigung nur saßen und darauf gewartet haben, dass iPhone OS 3.2 alias iPad OS dann aus dem Beta-Status rauskommt, wenn das iPad nämlich in den USA auf den Markt kommt. Wobei ich es ja irgendwie immer noch nervig finde, dass die US-Tech-Meldungen sich alle immer nur drauf stürzen. Ja, das iPad ist da, das iPad ist da. Nein, ist es nicht. Ihr habt eins, ich nicht. Ich will eins. Ich bin sogar bereit, dafür Geld auf den Tisch zu legen. Aber gut, vorher kriegt mein Smarty neue Reifen nächsten Donnerstag. Die sind immerhin schon bestellt. So. Schnapp. Ist doch nicht die längste Teilfolge. So, dann gucken wir mal in der Musikecke. In der Musikecke haben wir hier ja an Teil 3 immer noch die Best-of, die letzten 200 Podcast-Folgen. Und da habe ich dann einfach mal ganz spontan beschlossen, nein, ich bleibe nicht bei einer Band und spiele die dann der Reihe nach runter, sondern ich kann ja wild drin rumhüpfen, wie mir lustig ist. Will heißen, es gibt keine Regeln, in welcher Reihenfolge ich da was abspiele. Und dafür habe ich dann beschlossen, Mensch, dann greife ich doch mal ganz, ganz, ganz weit zurück in die Vergangenheit und nehme das erste Stück Musik, was komplett in einem Podcast von mir jemals gespielt wurde. Und das erste Stück Musik, was ich jemals komplett in einem Podcast gespielt habe, stammte von Black Lab aus dem Album See the Sun, kommt aus dem Podsafe Music Network und heißt Ecstasy. Das habe ich damals gerade irgendwie beim Curry Adam, der immerhin wieder Podcast ist, im Gegensatz zum Hoppe, gehört und wollte das damals unbedingt haben und fand das irgendwie ganz nett. Im Gegensatz zu wo auch immer jetzt das Flugzeug ist. Und hatte dann gesagt, also das will ich unbedingt auch mal irgendwie spielen können. Und habe dann entdeckt, da komme ich tatsächlich kostenlos ran an das Lied. Und ich komme sogar kostenlos und legal an das Lied ran. Und habe es dann einfach im zweiten Podcast, was glaube ich schon gespielt. Ist jedenfalls 3,59 lang. Gefolgt von etwas, was dann den Podcast doch wieder länger macht. Nämlich meine Launch-Coverage von STS-131. 7 Minuten 20, wieder aus 3 Videos zusammengeschnitten. Allerdings die NTD Launch Status Check habe ich nicht komplett kriegen können, weil der in keinem der 3 Videos komplett drin gewesen wäre. Und zwar irgendwie fehlt der Anfang in allen 3 Videos. Was nicht überraschend ist, weil im Launch-Video ist er gar nicht drin und in den Flight Day Highlights und in dem Mission Control Houston ist er halt nicht mit dem Anfang drin. Schlicht und ergreifend. So, das kriegt ihr dann jedenfalls auf die Ohren. Und ich sage dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier anhören zu können. Das wird doch die längste Folge. Egal. Dann sage ich viel Spaß mit Ecstasy von Black Lab und dem STS 131 Start und drohe damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht nächste Woche auch wieder unterwegs sein könnte, wenn dann nicht gerade ein iPad rauskommt hier oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Und sage dann einfach viel Spaß mit der Musik und dem startenden Shuttle und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Picture yourself, mind like a switchblade, heart doubled over in pain. You let your body overflow, hide your instinct good and deep as the world just goes to hell. Throw my clothes out in the street, hang me on your wall, yeah. Just the alcohol.
This is Shuttle Launch Control at T-minus 9 minutes and holding.
OTC?
OTC is go.
TBC?
TBC is go.
PTC?
PTC is go.
LPS?
LPS is go.
Houston Flight?
Houston Flight is go.
Mila?
Mila is go.
STM?
STM is go.
Safety Console?
Safety Console is go.
SPE?
SP is go.
LRD?
LRD is go.
SRO?
This is SRO, please stand by.
And CDR. Discovery is go.
NTD SRO.
Go ahead.
SRO is go. You have range clear to launch.
Copy, go from SRO, thank you. And launch director, NTD.
Launch director, go ahead.
Launch team is ready to proceed.
I copy that. I will conduct my poll. KSC Processing, Chief Engineer, verify no constraints to launch.
No constraints.
Copy that. Thank you, Steve. KSC Shuttle, Safety Mission Assurance.
KSC SMMA is go for launch, Pete.
Copy, Terry. Thank you. Payload Launch Manager.
PPISS Processing Team is go.
Copy. Thank you, Bill. Range weather.
Weather has no constraints for launch.
Copy. Thank you. Kathy, and Ops Manager.
Pete, looks like a great morning. You're go to launch 131.
Copy that. Thank you, sir. Discovery, Launch Director.
Go ahead, sir.
Obex. Vehicle is clean, weather is good, and this team is ready. It is time for you to rise to orbit. Good luck and Godspeed.
Thanks, Pete. The crew of STS-131 is really honored to represent the thousands of dedicated people that make up all the entire NASA, JAXA, and contractor workforces. We're flying on the most capable and versatile spacecraft ever built, and we'll see you in a few weeks. Let's do it.
Copy that. Thank you, sir. NTD, Launch Director, you do have a go to launch Discovery.
Copy. Thank you. Go to proceed with count.
T-minus 7 minutes, 30 seconds.
Go for orbiter access arm retract.
And Discovery, OTC, it's time to light up the skies on your mission to expand scientific research on the International Space Station. Select rookies to ride a shuttle. This vehicle is about to go 17,000 miles per hour. Enjoy your ride.
Discovery copies. Thanks a lot.
Best wishes from Orbiter Test Conductor Lori Sally to the crew of Space Shuttle Discovery.
Discovery, close the launch visors, initiate O2 flow.
Discovery copies, visors and O2 flow.
T-minus 15 seconds and the sound suppression water system has been activated.
10.
We have a go for main engine start. Three engines up and ready. 3, 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Discovery. Blazing a trail to scientific discoveries aboard space station.
Houston Discovery roll program.
Right to roll, Discovery.
This is Mission Control Houston. Space Shuttle Discovery is rolling into a heads-down position, putting it on course for 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit, and eventually the International Space Station. Throttling down to reduce stress on the shuttle as it travels through the area of maximum dynamic pressure. Discovery is already at an altitude of 4.7 miles or 26,500 feet. And traveling.
Discovery, go at throttle up.
Roger, go at throttle up.
Traveling 1,000 miles per hour, Discovery's engines are now throttled back up and performing at full capability. Had lift off, the shuttle weighed more than 4.5 million pounds, and now 1 minute and 27 seconds into the flight, the main engines and solid rocket boosters have reduced that weight by about half. The solid rocket boosters alone are burning 11,000 pounds of propellant per second, and the external tank is now 3,000 pounds lighter than when it began. Discovery is now 21 miles away from its launch pad and 22 miles in altitude, traveling 2,700 miles per hour. All three main engines are working just as expected. The three fuel cells are generating power, and the three auxiliary power units are all producing pressure. In short, everything performing well. 2 minutes and 7 seconds into the STS-131 mission.
103 converged.
The booster officer in the Mission Control Center has confirmed the solid rocket booster separation. All systems continuing to function well.
Reset. Copy, set. 103 converged. Copy. See, booster, what kind of shutdown plan are we looking at?
Nominal shutdown plan flight. Everything looks good here.
Nominal shutdown. Excellent. And prop, go for the plus X and the pitch?
Go for both. Press to Miko.
Discovery, press to Miko.
Discovery copies. Press to Miko.
3G throttle on 3, and flight, we did lose one vibe sensor on the left engine. Still have a good red line there. It's on the fuel pump.
Copy, just DQ'd one of the sensors.
That's firm.
Ohm Tigris.
Nominal Miko, ohms 1 is not required.
Copy, yep.
Discovery Houston, nominal Miko, ohms 1 is not required.
Nominal Miko, ohms 1 not required.
Okay, folks, on over the post ohms 1 procedures.
ET SEP.
Copy, ET SEP.